ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen im Bachkanal. Heute geht es hier um das 5. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach. Das ist der Beginn des 5. Brandenburgischen Konzerts. Ja, man muss sagen, Johann Sebastian Bach hat mit diesem Zyklus dieser 6 Konzerte für verschiedene Instrumente viele bestehende Traditionen aufgenommen. Das haben wir ja auch schon hier in unserem Podcast behandelt. Aber dann hat Bach, wie das ihm so eigen ist, damit gewaltig Neues geschaffen. Zum Beispiel in der Gestaltung der Sätze, in der Besetzung der Solopartien und natürlich auch im Schwierigkeitsgrad in der Virtuosität. Im Falle des 5. Brandenburgischen Konzertes, da gibt es jetzt noch eine Premiere, nämlich, das glaubt man gar nicht, aber es ist wirklich so, Michael, zum ersten Mal wird das Cembalo und damit ein Tasteninstrument als eines der Soloinstrumente eingesetzt, denn das war vorher irgendwie überhaupt nicht üblich, oder?
Du hast vollkommen recht, lieber Bernhard. Es kommt ja gewissermaßen aus dem Keller, aus den Tiefen des Basso Continuo, jetzt plötzlich praktisch in die allererste Reihe. Und das Tolle ist ja an diesem 5. Brandenburgischen Konzert, wir sind in Echtzeit dabei. Also das steht ja keinesfalls ab der ersten Note fest, dass jetzt plötzlich das Cembalo der große Star ist. Immerhin von vornherein im Concertino. Es gibt 3 Soloinstrumente, also die Violine, die Flöte und das Cembalo, wobei das tatsächlich am Anfang von den 3 Instrumenten eher das ist, was eine begleitende Funktion hat, dennoch irgendwie solistisch. Aber dann im Laufe des ersten Satzes erleben wir diese Palastrevolution. Es ist ganz erstaunlich.
Wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, wir haben ja schon auch gesagt, dass Bach in diesen Brandenburgischen Konzerten dieses italienische Concerto-Prinzip aufnimmt. Mhm. Und wenn wir nach Italien schauen, zum Großmeister Vivaldi, der immer so ein paar Jahre Bach voraus ist schon, dann sehen wir massenhaft Violinkonzerte. Wir sehen absurdeste Instrumente bis hin zu Mandolinkonzerten, aber kein Cembalo-Konzert. Mhm. Also irgendwie war das dort so ein Gesetz, wir nehmen das nicht als Soloinstrument. Das ist reserviert für Basso Continuo.
Genau, es ist eigentlich von Beginn an zur Begleitung verdammt gewesen. Es sei denn, es hat allein gespielt. Ja, also das Solo-Rezital, das war schon möglich in Form von Suiten oder also irgendwelchen eigenständigen Tastenmusikstücken. So ja, da ging alles. Aber ich meine, vielleicht bei Bach selber hat sich's angedeutet. Wir wissen ja nicht jetzt hundertprozentig genau, wann der Bach auch auf die Idee kam, kammermusikalische Sätze zu schreiben mit obligatorischen Cembalo, also mit eigenständigen Cembalo, die Gampensonaten, die man früher mal in die Köthnerzeit datiert hat, wahrscheinlich sind sie aber doch erst aus der Leipziger Zeit, die Sonaten für Violine und obligates Cembalo, die setzen das ja zumindest schon auf Augenhöhe, aber unser Brandenburgisches Konzert, das 5., scheint tatsächlich der erste belegte Versuch zu sein von Bach und es ist schon wirklich ganz erstaunlich, dass er hier, also sag's noch einmal, in Echtzeit es von der letzten in die erste Reihe hieft.
Und meinst du, dass er da vor allem von sich aus ging, also von seinem Anspruch als einer der besten Cembalisten weit und breit?
Ich glaube das schon, denn geschaut auf die 6 Brandenburgischen Konzerte insgesamt, diese 6 Konzerte, die er dem Markgrafen überreicht, welches Stück davon bietet am ehesten seine ureigene Signatur? Und die war ja die des berühmtesten Tastenvirtuosen seiner Zeit. Dann muss man schon sagen, dann ist es das 5. Brandenburgische Konzert. Mhm. Und wir werden es ja jetzt gleich merken, gerade wenn wir den ersten Satz besprechen, dass was es dann solistisch darbietet, speziell dann eben die sehr überraschend kommende Kadenz, das ist ja wirklich eine Demonstration seiner allerhöchsten Virtuosität. Und klar muss man sich ja fragen, wenn der Markgraf da in Berlin oder seine Musiker diese Noten das erste Mal gesehen haben sollten, der wird sich ja sofort die Frage gestellt haben, verdammt nochmal, wer kann das eigentlich spielen? Und dann war ja die Antwort schnell gefunden, also es muss ja zumindest eingeben, nämlich der es aufgeschrieben hat. Ach, das ist dieser Bach, der ja da legendär damals in Dresden 1717 den Marchand gewissermaßen in die Flucht geschlagen hat, musikalisch. Also irgendwie scheint es schon aus meiner Sicht eine musikalische Signatur zu sein. Ja, also ich bin eben nicht nur der Kapellmeister in Köthen, sondern eben auch dieser berühmte Tastenvirtuose, über den die wunderlichsten Geschichten erzählt werden.
Also wir halten fest, das erste Cembalo-Konzert, zwar outet es sich nicht als reines Cembalo-Konzert, aber damit irgendwie auch das erste Klavierkonzert. Und wenn man auf diese Gattung schaut, und wir wiederholen ja ab und zu auch immer ein paar Klischees, insofern können wir auch das sagen, bis auf Widerruf, wenn irgendjemand mal ein Konzert von 1710 findet oder sowas. Aber sag doch mal, was hat denn Bach als Cembalist um 1720 herum oder 21 komponiert, respektive dann eben auch gespielt?
Naja, wir sind mitten in Köthen, ja, und Bach reizt Virtuosität aus, nicht nur bei den Streichinstrumenten, wo wir dann immer an die Spieler in seiner Hofkapelle in Köthen denken, ja, Sonaten und Partiten für Violine Solo, Cello-Suiten. In diese Zeit datieren wir, ohne dass wir es jetzt hundertprozentig genau wissen, das vielleicht virtuoseste Schaustück, was der Bach je für Cembalo komponiert hat, das ist die chromatische Fantasie und Fuge. Ja, in die Zeit gehören sicherlich auch die englischen Suiten, die auch was sehr Concerto-artiges teilweise haben. Und man kann schon sagen, das ist Johann Sebastian Bach auf dem Höhepunkt seiner Virtuosität und zugleich eben in einer inzwischen genialen Verschmelzung von italienischen und französischen Einflüssen mit seiner eigenen unglaublichen Fähigkeit, Polyphon zu setzen.
Ich schlage vor, bevor wir uns dem fünften Brandenburgischen Konzert und vor allem dieser auch irrwitzigen Cembalo-Kontenz widmen, hören wir doch mal ein Cembalo-Stück, was prominent in Köthen komponiert wurde von Bach.
Und die Tastatur gewissermaßen oder die Klaviatur vielmehr ausmisst. Ganz klar chromatische Fantasie, oder?
Genau. Ja, da merkt man schon ein bisschen, wie haben wir früher in der Schule gesagt, wo der Hase hinläuft, ja.
Ja, ein also, verdammt schnell laufender Hase.
Ja, und das ist ganz klar jetzt nicht der kontrapunktische Bach hier, der kommt dann ja in der Fuge schon vor, aber das ist der frei fantasierende Bach und ich glaube, Michael, so kann man sich den auch vorstellen, wenn der sich einfach nur rangesetzt hat. Also so stelle ich ihn mir vor.
Ja, also ich stelle mir vor allem vor, in dem Augenblick, er kommt irgendwo rein, sagen wir mal, Gastspiel in ein Schloss und da steht ein tolles Instrument und in dem Augenblick, wenn er ans Instrument herantritt, um herauszufinden, hat es was drauf oder nicht, dann spielt er genauso einen Lauf. Und ja, kriegt raus, wie der Sound ist.
Apropos Instrument, Michael, er hatte doch ein offenbar sehr gutes Instrument zur Verfügung um 1720 in Köthen und zwar wiederum auf Kosten seines Chefs dort. Ja?
Also wie immer praktisch. Wie immer. Also ich gehe schon davon aus, dass der Bach generell privat auch wirklich gute Instrumente hatte. Also in seinem Nachlassverzeichnis 1750 sind ja wirklich ein halbes Dutzend Tasteninstrumente genannt und feine Cembali. Ja. Aber was wir tatsächlich belegen können und zwar durch eine Ausgabe vom 1. März 1719 in den Köthen, Rechnungsbuch Büchern, also denen des Hofes, dass tatsächlich der Fürst Leopold dem Bach 130 Taler erstattet hat, und zwar für ein feines Clavisson, also ein Cembalo, so er eben in Berlin erkauft, und zwar bei Michael Mietke, berühmten Berliner Cembalo-Bauer. Und dem Bach werden dann zugleich auch noch Reisekosten erstattet für diese Reise nach Berlin. Und deswegen gehen wir davon aus, dass eben Bach im Februar 1719 nach Berlin gereist ist, um dieses Instrument, was bei Mietke in Auftrag gegeben worden war, höchstpersönlich abzuholen, zu testen und so weiter. Und tatsächlich lässt sich belegen, dass das Instrument noch im 19. Jahrhundert in den Inventarlisten des Köthner Schlosses erscheint. Da gilt es zwar dann als unspielbar, aber es ist irgendwie noch da. Also es war praktisch kein Geschenk, was in Bachs eigenen Besitz überging, aber es war sein Hofinstrument. Also damit wird er tatsächlich vor Fürst Leopold gespielt haben und vielleicht auch die Premiere des Brandenburgischen Konzertes Nummer 5, falls es wirklich ursprünglich für Köthen entstanden ist, dargeboten haben. Leider ist dieses Instrument dann irgendwann im 19. Jahrhundert verschütt gegangen.
Ja, das hätte mich sehr interessiert, ob das zum Beispiel einen 16-Fuß gehabt hätte. Und das hätte nicht nur mich interessiert, sondern sehr viele Cembalisten, die heute diese Werke spielen, immer rätseln, auf was vom Cembalo spielst eigentlich. Ja. In jedem Fall kann man aber an vergleichbaren Instrumenten von Michael Mietke sagen, dass es ein großes, zweimanualiges Instrument war, in jedem Fall mit 2 Achtfüßen und einem 4-Fuß noch dazu und möglicherweise noch weiteren Registern. Ja. Also wirklich ein großes und damit kräftiges Instrument, was diesen fantasieartigen Arabesken, die da immer gespielt werden, genug Raum gibt. So, jetzt habe ich genug geschwärmt, glaube ich, über die Mietke-Cembali. Jetzt schauen wir doch mal, wie dieses Experiment erstes Cembalo-Konzert der Welt ausgeht. Es sind ja eigentlich, du hast zu Anfang gesagt, 3 Instrumente, die hier solistisch spielen. Wie funktioniert denn das, diese Echtzeit, von der du gesprochen hast, im ersten Satz?
Na, so, dass uns erstmal vorgegaukelt wird, dass dieses 5. Brandenburgische Konzert den Prinzipien der ersten 4 Konzerte folgt, dass eben vom ersten bis zum letzten Takt eine bestimmte Gruppe von Solo-Instrumenten, mindestens 2, einem Tutti-Orchester gegenüberstehen. Und so ist es im ersten Satz des 5. Brandenburgischen. Also wir haben ein sehr klassisch italienisch anmutendes Tutti-Ritornell aus einem Dreiklang-Motiv entwickelt. Und dann gehen die Solo-Episoden los und die sind vorbehalten Violine, Flöte und Cembalo. Wobei die Melodielinien erstmal ganz klar bei Violine und Flöte liegen und das Cembalo ganz eifrig begleitet, den kleinen Notenwerten schon sehr virtuos. Aber sagen wir mal so, die Virtuosität, die spielt sich noch nicht so richtig in den Vordergrund, weil eigentlich das Blas- und das Streichinstrument das Sagen haben.
Ja, das ist der Anfang. Soweit, so gut. Da könnte man auch denken, na gut, der Cembalist, der spielt da ein bisschen was Auskomponiertes, da hat sich der Komponist große Mühe gegeben. Aber dann passiert das Unglaubliche.
Ja, also nach einer sehr, sehr langen Passage, das muss man ja auch sagen, wo das Ritornell überhaupt nicht vorkommt, also das schwebt da harmonisch auf verschiedenen Ebenen und so weiter, merkt man plötzlich, dass die beiden anderen Soloinstrumente, also Flöte und Violine, sich immer mehr ausblenden, bis plötzlich nur noch das Cembalo übrig bleibt. Und es bleibt auch erstmal so im Rhythmus, bis es dann irgendwann plötzlich plautzt und das Ganze von einem irgendwie ganz klar rhythmisch artikulierten Satz übergeht in eine Art freie Fantasie, die schon hörbar irgendwie mit dem Hauptmotiv noch arbeitet, aber dann völlig abdreht. Und es wird von Takt zu Takt virtuoser und virtuoser. Ganze 64 Takte passiert das. Und man merkt wirklich, Hier hat das Cembalo alle anderen rausgeschmissen. Alle anderen können nur noch staunend zuhören. Und ich sag's nochmal, also für mich ist das wirklich eine vor unseren Ohren stattfindende Art Palastrevolution, dass eben der Cembalo-Spieler, wenn wir wissen, wo er herkommt in der Musikgeschichte, nämlich aus dem Keller des Basso Continuo, sich hier zum alleinig brillierenden Solisten erhebt. Und das ist atemlos und wir sollten uns das jetzt unbedingt mal anhören.
Und zwar komplett, würde ich vorschlagen, ja, die gesamte Kadenz. Wir setzen ein in den letzten Takten, wo noch andere Instrumente dabei sind. Und dann steht hier in der Partitur Solo, senza strumenti. Ja. Also als wäre das Cembalo kein Instrument. Also nur Cembalo darf hier spielen und dann geht das durch. Und das hören wir jetzt mal an. Und wir sind praktisch dann wieder in der Welt der chromatischen Fantasie.
Unbedingt.
Genau, und an der Stelle kommt dann das Orchester wieder, aber ganz kurz.
Ja, mit einem Abschlussritornell, wie sich's gehört, als wäre nichts gewesen. Aber dennoch, danach ist nichts mehr wie zuvor.
Also eine Zäsur, kann man wirklich auch sagen, ohne dass das jetzt zu pathetisch ist in der Musikgeschichte?
Absolut, weil wir ja dann auch wissen, es folgen ja dann eine ganze Reihe von tatsächlich reinen Klavierkonzerten, die Bach dann vor allem in Leipzig zu Papier bringt. Aber auch wenn wir es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen können, dass Bach mit diesem 5. Brandenburgischen Konzert eine neue Gattung präsentieren wollte, die dann einfach mal irgendwann zu den großen Klavierkonzerten eines Mozart, eines Beethoven, eines Brahms, eines Schumann und so weiter führen wird. Es ist schon irgendwie was dran, Das ist so eine Art Geburtsstunde des Solokonzerts für Klavier, Cembalo, Tasteninstrument ist.
Und nicht etwa eine zaghafte Geburtsstunde, nein, sondern eine explosive, würde ich fast sagen.
Wie immer bei Bach.
Wenn wir dann den zweiten Satz dieses 5. Brandenburgischen Konzertes hören, dann ist man wieder in einer völlig anderen Welt und das Orchester hat Pause. Es ist praktisch reine Kammermusik.
Ja, und affettuoso überschrieben, es ist irgendwie die Erholung nach diesem Schock des ersten Satzes. Es wird ein bisschen so getan, als wäre nichts gewesen. Aber ich bin echt heilfroh, dass es diesen Satz gibt. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, aber nach dieser Cembalo-Kadenz, auch als Zuhörer, ist man irgendwie
schweißgebadet.
Schweißgebadet, vielleicht auch ein bisschen erschöpft, aber im Sinne von begeisternd erschöpft. Und da ist es wirklich so ein Satz, wo man die Seele baumeln lassen kann. Und es kommt ja dann noch ein dritter Satz.
Aber wir hören erstmal ein Stückchen aus dem zweiten. Also nur die drei Soloinstrumente hier im Trio. Ja, das war ein Stückchen aus dem zweiten Satz, der in der Paralleltonart H-Moll steht. In der dritten, Michael, geht es dann wieder nach D-Dur zurück, wie sie es gehört, in einem ordentlichen dreisätzigen Concerto. Ja, und da holt er irgendwie seine kontrapunktischen Finessen raus.
Ja, also es ist, würde ich sagen, ein polyphon fugierter Rausschmeißer. Mhm. Ja. Und also die setzen ja wirklich nacheinander die Solisten erstmal ein und es dauert bis zum Takt 29, dass überhaupt erstmal das Tutti dazu kommt und die schenken sich erstmal nichts. Und dann finde ich aber schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, also in diesen insgesamt 156 Takten Durchführung nach einem 78-taktischen Rahmenritornell, ich habe nachgezählt,
oh,
ein sehr langes Ritornell, ja, habe ich schon den Eindruck, dass jetzt die Verhältnisse ein bisschen umgekehrt sind zum ersten Satz. Erste Hälfte, wo die Welt noch in Ordnung war, also wo eigentlich die Violine und die Flöte die Melodieinstrumente waren. Ich finde, der Star bleibt schon im dritten Satz des Cembalo. Mhm. Ja, vielleicht ist auch das ganze Thema sehr kleingliedrig und so weiter für das Cembalo auch ein bisschen besser geeignet, da zu brillieren, als eben mit langen Melodielinien, die im ersten Satz eine Rolle spielten.
Ja, das war nochmal ein Stück aus dem dritten Satz des 5. Brandenburgischen Konzertes. Das Cembalo bleibt also der Star, hat Michael gesagt. Es gibt von diesem Stück, und das finde ich jetzt sehr interessant, auch eine Frühfassung. Das haben wir nur bei diesem Konzert. Und da würde ich gerne wissen, was sagt die Forschung dazu?
Oder ja, also wir können sogar nachweisen, dass es wahrscheinlich zwei frühere Fassungen gab. Mhm. Und tatsächlich ist es erstaunlich, gerade was diese Kadenz betrifft. Also erstens, diese eine belegte Frühfassung, da ist die Cembalo-Kadenz noch keine 64 Takte lang, sondern es ist ein 18-taktisches Gebilde. Also sehr viel kürzer und auch noch nicht wirklich so ausgreifend und auch noch nicht so ganz brutal virtuos. Was wir ja sehen können anhand der Widmungspartitur für den Markgrafen ist, dass Bach eben nicht nur die Notenlinien erstmal aufs Papier gebracht hat, sondern eben auch die Taktstriche und zwar sogar mit einem Lineal. Und da kann man sehen, dass er ursprünglich nur diese 18 Takte für die Kadenz vorgesehen hatte. Mhm. Und er hat dann offenbar im Kopierprozess beschlossen, nee, jetzt sattel ich hier nochmal einen drauf in der Kadenz, sodass es dann eben am Ende diese 64 Takte wurden. Ja, also er scheint wirklich aus Anlass der Widmung an den Markgrafen sich gesagt zu haben, hier zeige ich jetzt doch nochmal alles an Virtuosität. Die grundsätzliche Idee, das Cembalo da zu einem Solisten zu machen und eine Art Kadenz da darzubieten, die war also schon da, aber sie war noch nicht ganz so übersteigert ausgeprägt.
Kann man sagen, wie viele Zeit etwa das vorher entstanden ist, diese Frühfassung?
Naja, was nahe liegt, ist natürlich dieser Besuch im Jahr 1719 im Februar in Berlin. Hm. Das könnte es schon gewesen sein. Also Bach fährt dahin, um ein neues Cembalo abzuholen. Und er schreibt ja in seiner Widmungspartitur, wir haben das ja, glaube ich, in Folge 1 und in Folge 3 des Podcasts thematisiert, dass im Vorwort gerichtet an den Markgrafen er ganz deutlich sagt, vor einiger Zeit durfte ich mich ja vor Ihnen hören lassen und Sie haben mir signalisiert, dass Sie gern mal sozusagen etwas mehr Noten von mir sehen wollten und das löse ich jetzt nun hier mit ein. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so gewesen, dass im Februar 1719 der Bach die Chance hatte, ein Gastspiel im Schloss zu geben vor dem Markgrafen. Mhm. Und es lag ja total nahe, dass er da eben brilliert mit einem Stück, wo er selber, der berühmte Kapellmeister, der zugleich, man kann ja regelrecht sagen, weltberühmter Tastenvirtuose schon ist, einfach mal blicken lässt, was er an Virtuosität in seinen Fingern hat. Mhm. Also mich würde es nicht wundern, wenn damals tatsächlich 1719 die Frühfassung des 5. Brandenburgischen erklang und er aber jetzt, dann 2 Jahre später, einfach nochmal einen draufgesetzt hat, weil Bach natürlich irgendwie Zeit seines Lebens immer daran gearbeitet hat, sich wieder zu übertreffen.
Ja, das hast du schön ausgedrückt und wer weiß, wie er das dann später mal gespielt hat. Das würde ich auch gerne wissen, ob er das vielleicht in Leipzig nochmal aufgeführt hat, selbst oder irgendjemand anders hat spielen lassen. Das bringt mich auf die Schlussfrage, denn wir haben jetzt also mehrfach erwähnt, dass es wirklich der Letzte jetzt auch verstanden hat, dass das die Geburt einer neuen Gattung ist. Und trotz dieser Neuheit bleibt ja dieses Konzert erstmal so ein Unikat eine Weile. Mhm. Du hast schon selbst erwähnt, später in Leipzig, das ist dann in den 30er Jahren, hat er für das Collegium Musicum weitere Werke umgearbeitet zu Cembalo-Konzerten. Aber er ist doch eigentlich erstmal der Einzige, der das macht. Oder sehe ich das falsch?
Also für lange, lange Zeit, das stimmt. Und es ist dann eher die Generation der Bach-Söhne, die dann im großen Stil Klavierkonzerte schreibt. Also von Karl Philipp Emanuel haben wir über 40, ja. Aber auch Wilhelm Friedemann Bach, Johann Christian, Johann Christoph Friedrich, also alle Söhne arbeiten sich an dieser Gattung ab. Wir wissen, dass in Bachs eigenem Nachlass ein Stimmsatz des 5. Brandenburgischen Konzertes gewesen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dieses Stück, wenn nicht überhaupt ursprünglich, ja, Berlin-Hypothese, aber vielleicht auch Karlsbad als so eine Art Reisekonzert. Ja, er selber kann brillieren, 2 andere Instrumente auch noch. Vielleicht ist auch mal in den 1730er-Jahren der Bach unterwegs gewesen mit den Söhnen. Der eine musste die Flöte spielen, der andere die Geige. Mhm. Alles möglich. Was ich total interessant finde, ist, neben den reinen Klavierkonzerten, die er dann schreibt und auch die Söhne schreiben, gibt es zum Beispiel von einem auch wichtigen Bach-Schüler, Johann Ludwig Krebs, ein Hamoll-Konzert, was offensichtlich noch in die 1730er, 40er Jahre, also nah an der Schülerzeit bei Bach gehört. Und zwar für Oboe oder Flöte und Cembalo plus Streicher. Also da ist auch dieses erstmal Konzertierende zwischen einem Cembalo und einem klassischen Soloinstrument noch da. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Stück gerade im Umfeld der Schüler Bachs einen gewissen Ruhm hatte. Vielleicht ähnlich der chromatischen Fantasie und Fuge. Eben weil es ja auch 2 Dinge miteinander verbindet. Es ist zum einen natürlich wie immer bei Bach eine unglaublich tolle, eindrucksvolle polyphone Satztechnik, aber es ist zugleich ein Showpiece. Ja. Und damit eignet sich es bestens und hat sicherlich damals schon viele, viele zum Staunen gebracht.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.